Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wir packen's an und wir reden drüber. Ich bin Lisa Clara und ich freue mich riesig, dass wir heute ein Vereinsmitglied zu Gast haben, und zwar die liebe Cordi. Hallo Cordi, schön, dass du dabei bist.
Hallo Lisa.
Wir reden im Podcast heute über Frankreich, genauer gesagt über Geflüchtete, die an der französischen Küste festsitzen, weil sie eigentlich nach Großbritannien wollen. Und darüber reden wir mit Cordi, weil sie bis vor wenigen Tagen noch dort war und für Wir packen's an dringend benötigte Hilfsgüter zu den Menschen gebracht hat, die sie wirklich dringend brauchen. Aber bevor wir jetzt über Cordis Einsatz in Frankreich reden und über die Erfahrungen, die sie dort gemacht hat, reden wir erstmal über dich, Cordi. Kannst du dich vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Also wie gesagt, mein Name ist Cordi. Ich wohne derzeit in Eberswalde und ich bin quasi von Anfang an mit dabei. Also ich kann mich erinnern, dass ich angefangen habe, bei WPA zu sein. Da war das noch in Bad Freienwalde in der Dekoscheune auf ganz, ganz engem Raum. Und ich habe WPA gefunden, weil ich von Berlin nach Brandenburg gezogen bin und weiter politische Arbeit machen wollte. Und ja, da gab es eigentlich nur WPA. Der hatte sich gerade neu gegründet, dieser Verein. Und so bin ich bei Wir packen's an gelandet. Und erst habe ich nur mitgeholfen beim Packen und Sortieren. Dann habe ich angefangen, Packtage zu organisieren und zu koordinieren. Und dann habe ich angefangen im Team, in unserem Team, dem Internetsteam, was dafür zuständig ist, verschiedene Regionen und Organisationen zu betreuen, mitzumachen, und habe mir dann selber den Standort Nordfrankreich rausgesucht, weil ja, weil es da immer wenig Fokus drauf gibt und der immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und habe angefangen, NGOs in Nordfrankreich anzuschreiben und mit denen in Kontakt zu kommen und die zu fragen, wie die Situation vor Ort ist, ob sie Hilfe bedürfen, wenn ja, welche Hilfe. Genau, so waren meine Anfänge. Mittlerweile betreue ich die Organisation seit 2,5 bis 3 Jahren.
Ja. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich für Geflüchtete zu engagieren? Also wie bist du zu dem Thema gekommen, dass du darauf Lust hattest?
Das begleitet mich eigentlich schon relativ lange. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und da war ich schon in jungen Jahren, so ungefähr vor 20 Jahren und noch länger her, war ich aktiv bei Kein Mensch ist illegal und habe da immer diverseste Aktionen mitgemacht oder organisiert. Das war eigentlich schon immer ein Herzensthema von mir. Ja.
Und also hast du dich dann, bevor du bei Wir packen's an warst, schon für Nordfrankreich interessiert? Also wusstest du da schon was drüber oder warst schon mal da? Oder hattest du dann erst quasi vor 3 Jahren davon gehört, dass dort Geflüchtete sitzen und dass man da helfen könnte?
Ja, es war relativ neu für mich, das Thema in Nordfrankreich. Ich hatte mich vorher nicht damit auseinandergesetzt, sondern eher war mein Bedürfnis zu gucken, okay, es geht immer ganz viel Aufmerksamkeit und Fokus nach Griechenland, was ja auch total gut ist. Aber es gibt natürlich auch noch andere europäische Außengrenzen, wo großes Leid herrscht. Und dann habe ich angefangen, mich mit Nordfrankreich zu beschäftigen.
Ja, wo du das gerade sagst mit den Außengrenzen, das ist ja eigentlich an diesem Spot auch so besonders, dass es ja lange gar keine Außengrenze war, sondern halt wirklich eine innereuropäische Grenze und jetzt ja quasi eigentlich wieder eine EU-Außengrenze ist durch den Brexit, aber eigentlich Menschen quasi aus der EU raus wollen und nach Großbritannien. Das ist ja irgendwie schon nochmal eine besondere Situation im Vergleich zu den anderen Orten, an denen wir tätig sind.
Ja, das stimmt, absolut, ja.
Okay, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen unsere Zuhörerinnen mit ins Boot nehmen zu Calais, weil ich glaube, nicht alle wissen Bescheid darüber, wie die Situation dort ist und wie es zu dieser Situation kommt. Deshalb werde ich ein paar Worte dazu sagen und du kannst mich richtig gerne ergänzen. Also die Menschen, die in Calais sind, die sind dort, weil die versuchen, den Ärmelkanal, also quasi das Meer zwischen Frankreich und Großbritannien zu überqueren, um dann nach Großbritannien zu kommen. Das versuchen die, indem sie auf Fähren, LKWs, Autos oder Züge versuchen, sich zu schmuggeln oder eben den Ärmelkanal mit dem Boot überqueren. Zwischen Calais und Dover ist es, glaube ich, ist die kürzeste Entfernung zwischen Frankreich und England und deshalb bietet sich das an, quasi diese Strecke mit dem Boot hinter sich zu bringen. Und in Calais oder in dem Gebiet, es sind schon seit den 90er Jahren Geflüchtete, die versuchen, nach Großbritannien zu kommen. Aber das ist natürlich dann 2015, zur Zeit der sogenannten Flüchtlingskrise, explodiert die Zahl an Menschen, die dort sind. Also ich habe gelesen, dass davor im Schnitt so 300 bis 800 Menschen dort waren und plötzlich wurden es dann um die 3000 und Ende 2016 waren dort sogar um die 8000 Menschen in Camps. Es gibt eine lange Geschichte von inoffiziellen Camps um und in Calais, die immer wieder also evakuiert wurden und sich an neuen Orten gegründet haben. Und so wie ich es verstanden habe, gibt es inzwischen gar keine richtigen Camps mehr, sondern quasi vereinzelte Menschen, die in Zelten leben und dort versorgt werden müssen. Cordi, vielleicht kannst du einfach mal sagen, als du das erste Mal dort warst, was hast du gesehen, was ist dein Eindruck und wie ist die Situation dort jetzt?
Ja, als ich erste Mal da war, ich glaube, das war ungefähr 3 Jahren, da war ich nur in Calais und war auch vorher noch nie in meinem Leben in Calais. Also ich bin da hingefahren und hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was mich erwartet. Und ich war relativ erschrocken, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Ich war da in so einem kleinen Youth Hostel einquartiert, direkt in der Nähe von dem Strand. Und wir sind dann da angekommen. Und dieser Strand, der ist wirklich ganz herzallerliebst, ganz pittoresk, super sauber, super modern. Und es ist ein ewig langer weißer Sandstrand und halt super idyllisch mit so ganz vielen Buden. Und das sieht aus wie so ein super hübscher Touristenort. Und das hat mich irgendwie die ganze Zeit total belastet. Also weil dieser Kontrast so krass ist, also ich wusste halt oder ich da schon, wie viele Menschen halt wirklich versuchen, in Calais und um Calais, also zwischen Calais und Dunkirk, immer wieder versuchen, rüberzusetzen nach Großbritannien und dabei halt auch oft leider ihr Leben lassen. Das fand ich, also diese Lücke oder dieser Unterschied irgendwie zwischen tagsüber dieser wunderschönen Idylle und den schrecklichen Szenen, die sich da nachts abspielen, fand ich total bedrückend. Und was mir auch aufgefallen ist, ich bin dann so ein bisschen rumgelaufen und habe ein paar Leute auch einfach angesprochen und die gefragt, wie ist das denn hier, wie findet ihr das, dass es hier um Calais rum viele Geflüchtete gibt, die irgendwie in Zelten leben müssen und so weiter. Und die Stimmung, die mir da entgegengeschlagen ist, war eigentlich grundweg eher negativ. Also ich hatte das Gefühl, dass so von den Einwohnern da wirklich keine große Unterstützung zu erwarten ist, sondern eher im Gegenteil, dass sie wirklich eher sich wünschten, dass es dieses Thema nicht geben würde. Das war ja auch zum Beispiel 2016, ne, als dieser große sogenannte Dschungel in Calais, der ist, glaube ich, relativ bekannt, als da diese 8.000 bis 9.000 Menschen da waren, da war das ja auch so, dass es wirklich auch von den Einwohnern richtige Proteste gab und die Aufforderung ganz klar an die Politiker und auch an die Polizei, dieses große Camp zu räumen und dass die dafür sorgen sollen, dass die Menschen nicht mehr dieses schöne Bild von Calais beeinträchtigen.
Ja, also dieses große Camp gab es ja irgendwie das hat nur 2 Jahre eigentlich da so richtig existiert und dann wurde das geräumt und die Menschen, die in dem Camp gelebt haben, wurden dann auf so Aufnahmelager in ganz Frankreich verteilt Und also vielleicht hat man sich eingebildet, dass man dieses Problem löst, indem man einfach dieses Camp räumt, aber es sind ja trotzdem seit 2016 nach wie vor Leute dort. Also es ist ja auf jeden Fall war das keine Lösung des Problems.
Nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube im Gegenteil. Jetzt ist es halt so, dass es gibt kein großes Camp mehr. Es gibt halt viele, viele kleine Camps und dadurch tritt dieses sogenannte Problem der Geflüchteten halt viel mehr in den Vordergrund, also im alltäglichen Leben. Ja.
Es gibt ja auch ein offizielles Camp, also von der französischen Regierung betriebenes Camp, so ein Containercamp. Hast du das jemals gesehen oder was davon gehört?
Ich habe davon gehört. Ich weiß auch, dass da oft unbegleitete Minderjährige untergebracht werden, aber ich selber habe dieses Containercamp habe ich nie gesehen. Ich kenne nur die sogenannten inoffiziellen Camps.
Ja, also ich schätze mal, dass die Situation in dem offiziellen Camp wahrscheinlich genauso ist, wie man es auch in Serbien oder Bosnien kennt, dass es einfach ein sehr abgeriegeltes Camp ist, in dem Menschen sich eingesperrt fühlen, wahrscheinlich die Versorgung nicht besonders gut ist, aber dass Leute quasi sich schon freiwillig dafür entscheiden, nicht in den Camps zu leben, weil die einfach de facto Gefängnisse sind und lieber dann in der Wildnis inoffiziell leben, als sich in diese Camps einweisen zu lassen.
Ja, das denke ich auch. Und bei diesen vielen inoffiziellen Camps ist es auch so, dass es oft wirklich nach Nationalitäten dann auch einfach aufgebaut wird. Und ich glaube, in so einem Containercamp ist es viel, viel, viel diverser. Aber viele Menschen sind dann einfach gerne sozusagen dann in ihrer eigenen Community. Und dann gibt es immer so kleine Camps. Es gibt kleine kurdische Camps und kleine iranische Camps und kleine eritreische Camps. Und ich stelle mir das in so einem Container durchaus schwieriger vor.
Ja. Kannst du das mal kurz beschreiben, wie dann diese kleinen Camps sozusagen aussehen? Also diese kleinen Ansammlungen von Zelten sind es ja wahrscheinlich. Wie wird da gelebt? An welchen Orten sind die?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also in Calais und Dunkirk, in Calais ist es wirklich so, dass es ganz, ganz viele relativ kleine sogenannte Zeltstädte gibt. Also manchmal sind es auch wirklich nur vier Zelte zusammen. Die sind meistens neben der Autobahn oder neben großen Landstraßen irgendwo im Brachland. Meistens zwischen Sträuchern gequetscht, weil das ist ja auch immer relativ windig in Calais. Deswegen sind die dann unter diesen Sträuchern gequetscht und dann noch so mit Plane überdeckt. Und es regnet ja auch häufig relativ viel. Deswegen versuchen die, glaube ich, immer so viel Schutz wie möglich zu haben. Und so richtig größere Camps gibt es in Calais eigentlich weniger. In Dunkirk zum Beispiel ist es so, da gibt es ein relativ großes informelles Camp, sozusagen der Treffpunkt. Da findet dann das tagsüber das alltägliche Leben statt, heißt, da gibt es dann auch Essensversorgung, da kommen NGOs vorbei und bauen da die Generatoren auf mit Strom, sodass die Handys geladen werden können. Als ich jetzt da war im Februar, gab es dann auf diesem Platz auch so einen kleinen Friseursalon, der da aufgebaut wurde und ein paar Spiele waren da und drumherum dann sind dann halt die kleineren Camps. Und das ist, aber so diese Infrastruktur ist vor allem in Dunkirk so. In Calais ist das eher weniger, da sind die Menschen wirklich eher so sehr vereinzelt und in kleineren Zeltstätten sozusagen. Was die Versorgung in Calais halt auch ein bisschen schwieriger macht, weil je nachdem, an welcher Autobahn kampiert wird, sind die Wege manchmal relativ weit, bis man an so einer Versorgungsstation ist. So passiert es auch leider immer wieder, dass Menschen wirklich nicht in der Situation sind, dass sie an genügend Essen kommen, weil dann vielleicht schon die jeweilige NGO, die das Essen gebracht hat, dann gar nicht mehr da ist.
Ja, ganz kurz zur Aufklärung, also diese Minicamps oder diese Ansammlung von Zelten, die sind in der Nähe der Autobahn, weil die Menschen versuchen, von da aus auf LKWs oder in Autos oder so zu kommen? Oder wieso sind die an der Autobahn?
Also das wird teilweise auch versucht. Es gibt immer wieder Versuche, sich an den LKW zu hängen oder unter dem LKW sich festzukrallen und überzusetzen. Aber ich glaube, hauptsächlich ist es der Grund, weil sie halt so nah an der Stadt einfach nicht gerne gesehen werden und immer wieder brutal von der Polizei halt weggescheucht werden. Und deswegen ziehen sie sich so ein bisschen ins Hinterland sozusagen zurück. Ja, und neben den Straßen gibt es dann halt einfach immer so ein paar Büsche oder Sträucher und da werden dann die Zelte aufgebaut.
Okay, verstehe. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Leute dort sind? Also sowohl in Calais als auch in Dunkirk. Also du musst jetzt nicht keine genaue Zahl sagen, aber von deinem Gefühl, dass wir uns irgendwie vorstellen können, wie viele Menschen dort leben und versorgt werden müssen.
Als ich Anfang Februar da war, waren in Dunkirk so ungefähr 500 Menschen da und in Calais ungefähr 1200 bis 1400. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber so waren die Zahlen, als ich Anfang Februar da war.
Und also von der Zeit, in der du warst ja jetzt schon mehrmals dort, kannst du da so eine Entwicklung beobachten? Also hat sich in der Zeit, in der du jetzt an dem Ort warst, sich was verändert? Oder ist es jetzt anders, als es noch vor 2 Jahren war?
Ich habe in Calais festgestellt, dass es viel, viel mehr kleine Spots gibt als zum Beispiel noch vor 2 Jahren. Da war es schon noch mehr möglich, dass es auch größere Camps gibt, aber die wurden halt immer wieder von der Polizei dann zerschlagen, so dass, glaube ich, die Strategie jetzt nur noch ist, wirklich sich in kleineren Zeltstätten zusammenzutun. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ich fand auch die Stimmung auf den Straßen schlechter als vor 2 Jahren. Zum Beispiel, wir waren kurz bei Lidl einkaufen und es standen einfach nur 3 Personen auf dem Parkplatz und sofort kam der Security-Team vom Lidl und hat diese 3 Personen vom Parkplatz geschickt. Fand ich super krass, die standen da einfach nur.
Ja, also die Stimmung wird schon schlechter und feindlicher gegenüber den Geflüchteten.
Ja, und es sind auch mehr Menschen dort, also vor allem jetzt gerade für die Jahreszeit. Auch letztes Jahr, da war ich im September, Oktober da, da waren noch über 2000 Menschen dort. Und das ist schon eine relativ neue Entwicklung. Also da ist es ja auch schon relativ kalt und super windig und es regnet super viel und die Wetterbedingungen sind super schlecht. Aber es waren trotzdem, wie gesagt, noch so an die 2000 Leute da und das war im letzten Jahr auf jeden Fall nicht so. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Zahlen gerade eher wieder steigen in Nordfrankreich. Und auch jetzt im Januar, obwohl das Wetter oft super schlecht war, und schlechtes Wetter bedeutet halt bei den versuchten Übersetzungen, dass es einfach noch viel gefährlicher ist, haben so viele Leute wie schon seit Jahren nicht mehr versucht, da Großbritannien überzusetzen.
Ja, also die Zahlen steigen. Ich habe es auch gelesen, also dass Ende 2023 war irgendwie eine der Höchststand an einem Tag sind 872 Menschen in Großbritannien an der Küste angekommen. Also 872 Menschen, die an einem Tag dort überquert haben. Und man muss sich ja überlegen, das haben die geschafft, trotz dieser ganzen Hürden, die sowohl die französische als auch die englische Regierung ja versuchen, in den Weg zu legen. Also ja, die Zahl hat mich wirklich ein bisschen schockiert. Es war mir irgendwie nicht klar, dass so viele Menschen dort sind und es versuchen.
Ja, das ist wirklich erschreckend und sehr, sehr traurig auf jeden Fall. Hm.
Und tatsächlich sterben ja auch regelmäßig Menschen bei dem Versuch, dieses Meer zu überqueren. Also 2023 sind 28 Menschen beim Versuch, nach Großbritannien zu kommen, gestorben. Und das ist quasi nur die offizielle Zahl. Also man geht davon aus, dass die Dunkelziffer wahrscheinlich um einiges größer ist.
Ja, auf jeden Fall. Im November letzten Jahr sind auch relativ viele Menschen gestorben. Ich glaube, ja, weil wirklich so viele noch versucht haben, den Ärmelkanal zu überqueren. Jetzt im Februar sind auch wieder 5 Menschen gestorben bei einer versuchten Übersetzung. Ja.
was ich sehr spannend finde, ist, dass jetzt diese Situation wirklich innerhalb der EU herrscht. Ne? Da sind Menschen, die alleingelassen werden und die in Zelten unter wirklich schlechten Bedingungen ohne Versorgung, also ohne Versorgung von offiziellen Stellen, überleben müssen. Und wir kennen die Situation, wir versorgen ja Menschen in diesen Situationen, aber meistens sind diese schlimmen Situationen wirklich außerhalb der EU. Das ist irgendwie dann in Bosnien, in Serbien oder an der Grenze Polen-Belarus, wo wir im Einsatz sind und solche Situationen sehen. Aber dass sowas wirklich in einem EU-Land, in einem reichen EU-Land wie Frankreich passiert, ist natürlich schon einfach richtig krass und schockierend. Und man fragt sich halt einfach, warum lässt die französische Regierung das zu? Und dazu muss man halt auf jeden Fall sagen, dass es in Frankreich diese, beschissene Diskussion über Pull-Faktoren genauso gibt wie in Deutschland. Also quasi diese Idee von, wenn es zu attraktiv ist, dann kommen mehr Menschen, also dann werden Menschen angezogen. Und es wird von PolitikerInnen immer wieder verwendet, dieses Narrativ von, wir dürfen es nicht so attraktiv machen, hierher zu kommen. Und natürlich wird es auch immer wieder so in Zusammenhang mit so Abschreckungsmechanismen verwendet, die man einführen will. Obwohl man weiß, dass diese Idee von Push- und Pull-Faktoren einfach überhaupt nicht anwendbar ist auf diese Situation und auch Migration nicht richtig erklären kann. Aber trotzdem scheint es ja irgendwie zu funktionieren, dass man sagt, ja, wir dürfen es denen jetzt hier nicht so angenehm machen, weil sonst versuchen es jetzt hier noch mehr Leute, hier die Grenze zu überqueren oder das Meer zu überqueren. Und der Effekt davon ist ja, dass Menschen so alleingelassen werden, dass die Zivilgesellschaft einspringen muss. Das heißt halt entweder lokale Organisationen oder halt kleine europäische Organisationen wie wir zum Beispiel. Dadurch, dass es die Situation dort schon so lange gibt, hat sich ja eine komplexe Hilfsstruktur dort entwickelt. Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen. Also welche Organisationen hast du dort kennengelernt? Wer ist vor Ort? Wie unterstützen die Geflüchteten, die dort in dieser ausweglosen Situation sitzen?
Ja, das kann ich gerne tun. Ich finde das auch wirklich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Netzwerk an NGOs, was sich da aufgebaut hat, zum Beispiel in Calais. In Calais betreue ich das Refugee Women's Center. Das ist eine Organisation von Frauen, für Frauen und auch Kindern. Und die sind mit, glaube ich, 18 anderen NGOs in einem Warehouse und teilen sich dort den Raum. Und das ist ja immer sehr bewegend, da zu sein, also da zu sehen, was es für viele unglaublich tolle Menschen gibt, die sich darum kümmern, worum sich eigentlich die Politiker kümmern sollten, nämlich dass den Menschen irgendwie ein Mindestmaß an Würde entgegen, dass sie das erfahren. Und da gibt es dann halt, wie gesagt, das Refugee Women's Center, die sich darum kümmern, dass die Frauen mit ihren Kindern an 3 Tagen die Woche duschen können. Sie versorgen sie mit Anziehsachen. Dann gibt es eine kleine NGO, die durch die Gegend fahren und mit den Kindern spielen. Dann gibt es eine Essensorganisation. Es gibt andere Organisationen, die auch Anziehsachen verteilen. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Für mich sind das auf jeden Fall die Heldinnen in meinem Leben. Wenn ich da bin, bin ich immer total beeindruckt und super gerührt, was die Menschen ehrenamtlich dort leisten. Und genau, in Dunkirk betreue ich eine andere Organisation, die heißt Mobile Refugee Support. Die betreuen wir relativ neu, seit ungefähr 5 Monaten. Und die habe ich kennengelernt oder einfach angesprochen, als ich da war und gesehen habe, wie toll die arbeiten. Die sind wirklich 7 Tage die Woche, fahren die durch die Gegend, besuchen dieses große Camp, aber suchen auch immer wieder, ne, die kleineren, nicht so bekannten Zeltstädte auf, gucken, was brauchen die Menschen, und versorgen die dann damit. Und die sind wirklich 7 Tage die Woche unterwegs und haben so ein super System mittlerweile aufgebaut, dass die an einem Tag wirklich durch die Gegend laufen, fragen so, hey, was braucht ihr? Braucht ihr Schuhe, braucht ihr Schlafsäcke, braucht ihr dieses und jenes? Dann wird es aufgeschrieben mit einem Namen und dann am nächsten Tag gibt es einen Treffpunkt und dann werden die Sachen verteilt und ja, ganz liebevolle Kleiderbündel werden dann gepackt mit dem Namen versehen. Genau. Und dadurch, dass die halt so sehr aktiv sind und wirklich so super bemüht sind, dass es den Leuten so gut geht, wie es nur irgendwie geht, kriegen die dann auch so kleine Sachen mit. Also so zum Beispiel haben sie jetzt, als ich im Februar da war, gemerkt, oh, es gibt ganz viele kleinere Zeltstädte, wo die Menschen gar nicht genug zu essen haben, die nicht zu diesem großen Camp gehen zum Beispiel. Und dann haben sie halt so kleine Essenspakete gepackt und die konnten dann abgeholt werden und haben auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel Töpfe da sind und Besteck und so weiter. Ja, ich finde das, kann ich noch nicht oft genug sagen, super beeindruckend. Und die einzige, komischerweise, also ich kenne eine einzige staatliche Organisation, die manchmal, ich weiß gar nicht wie oft, aber die manchmal Essensversorgung macht an einem bestimmten Punkt. Das ist in Calais, wo die das machen. Und das finde ich dann auch immer krass, wenn ich dann da bin und ich sehe die, denn die haben dann so einen bestimmten Ort und verteilen Essen und haben gleichzeitig Polizeischutz. Da stehen dann 2 Wannen mit Polizisten, die darauf aufpassen. Weiß ich nicht, worauf die aufpassen. Also natürlich passen die darauf auf, dass den EssensverteilerInnen nichts passiert. Aber ich finde das einfach total absurd, skurril und ja, ich kann das nicht nachvollziehen, wenn ich bedenke, wie viel Geld dann dafür drauf geht, dass die Leute da Polizeischutz haben, dann denke ich mir auch, hey, von diesem ganzen Geld könnte man ganz andere Sachen machen, die den Menschen dann zugutekommen könnten. Also ich finde, das ist wirklich total absurd, das macht mir sehr schlechte Laune auf jeden Fall.
Ja, das kann ich verstehen. Kannst du nochmal sagen, also wie wir diese Organisation unterstützen? Du hast ja jetzt auch einen Transport dorthin gefahren und zwar nicht zum ersten Mal. Also was bringen wir dorthin und was wird dort dringend benötigt?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich natürlich zu einem Refugee Women Center in Calais. Bringe ich meistens Frauenanziehsachen und Kinderanziehsachen und auch Schuhe. Und manchmal auch Hygieneartikel, so Sachen halt wie Shampoo, Duschgel, Pampers, genau. Und nach Dunkirk bringen wir auch auf jeden Fall Sachspenden, also ne, Anziehsachen jeglicher Form, hauptsächlich dort aber für Männer, genau. Und jetzt neuerdings haben sie auch glücklicherweise 3 Waschmaschinen im Warehouse, sodass sie jetzt auch Anziehsachen waschen können. Und dementsprechend haben wir jetzt auch vor, bald dort Waschmittel hinzuschicken, sodass das ganze Projekt irgendwie wirklich ins Laufen kommt. Ja, was halt immer gebraucht wird, sind natürlich, also ne, gerade von September bis jetzt noch, sind halt einfach warme Sachen und feste Schuhe. Ja.
Okay, danke, Cordi. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und wir sind gleich wieder da.
Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite. Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unserer Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
So, wir sind wieder da. Cordi, du hast gerade erzählt vom Refugee Women Center in Calais, wo wir Sachspenden hinbringen, die dort benötigt werden. Ich habe mich gefragt, sind dort überhaupt viele Frauen?
Also es gibt auf jeden Fall viele Frauen und es gibt auch viele Frauen mit Kindern, die alleine sozusagen auf der Flucht sind. Und es sind gerade jetzt, obwohl es noch relativ kalt ist und wirklich ungemütlich, sind es relativ viele neue Familien, die dort ankommen. Also in diesem Januar und Februar sind so viel neue Familien, also Frauen mit Kindern, angekommen wie schon lange nicht mehr. So dass zum Beispiel auch das Refugee Women Center schon damit überfordert ist. Sie bieten normalerweise, oder sie bieten ja schon durchgehend, versuchen sie immer, gerade diese vulnerablen Gruppen auch in angemietete Wohnungen oder Häuser unterzubringen, einfach um den Schutz der Frauen und auch der Kinder so groß wie möglich zu machen. Aber ja, die Plätze reichen gerade gar nicht mehr. Also es sind relativ viele Frauen gerade da.
Und dann leben die in Zelten.
Genau, und dann sind sie halt, ne, dann sind diejenigen, die dann keinen Platz haben, sind dann gezwungen, in Zelten dann zu wohnen, wollte ich schon fast sagen, zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ich wollte einfach nur sagen, dass zum Beispiel jetzt die ganzen neuen Familien, die angekommen sind im Januar und im Februar, dass ja, die meisten davon aus Eritrea kommen und aus dem Irak und aus dem Iran.
Ja, das ist total interessant.
Also, ne, um mal so auch so ein Bild davon zu haben, wie weit der Weg eigentlich ist, den die Menschen schon hinter sich haben, um dann halt in solche Zustände, Lebensumstände gezwungen zu werden.
Ja, du hast ja bestimmt auch mit ein paar Leuten geredet, oder? Weißt du so, wie lange die unterwegs waren oder auch wie lange die schon dort sind?
Ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ich habe mit Menschen geredet, die haben in Anführungsstrichen nur 6 Monate gebraucht, um dort anzukommen, ne, in Nordfrankreich. Ich habe aber auch mit Menschen geredet, ja, die mehrere Jahre gebraucht haben. Also da ist so eine relativ weite Spanne an Schicksalen und an Lebenswegen und Lebensdauer der Flucht. Das ist ja unvorstellbar. Genau, du hattest mich gefragt, wie lange sie denn da sind. Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich habe mit Menschen gesprochen, die waren halt erst ein paar Wochen da, andere ein paar Monate. Aber es gibt auch Menschen, die sind halt schon auch mehrere Jahre da. Ja. Als wir jetzt da waren, haben wir auch mit Menschen gesprochen, die sind seit Oktober da. Und das heißt, eigentlich in der ganzen schlimmen Zeit, wo es halt super, super kalt ist und super, super regnerisch, sind sie seit Oktober da und haben schon 8-mal versucht überzusetzen und haben es jedes Mal nicht geschafft. Meistens sind sie dann halt von der Polizei aufgehalten worden. Und ja, das sind dann auch so Momente, ne, die total bewegend sind. Weil diese Vorstellung, erstmal neben einer Autobahn in einem Zelt, was die ganze Zeit hin und her fliegt und wackelt, zu leben, dann aber die Hoffnung nicht aufzugeben und den Mut nicht aufzugeben und jedes Mal sich wieder aufs Neue zu trauen, überzusetzen und dann von der Polizei halt irgendwie aufgehalten zu werden, wieder zurück, ne, zur Autobahn zu gehen und das Ganze bei Minustemperaturen, bei Wind und Regen. Und das Ganze jetzt schon 8-mal seit Oktober ist, ja, und für mich einfach, ja, unvorstellbar und unsagbar traurig.
Ja, und die Vorstellung, dass man über Monate oder sogar Jahre dort lebt, in so einer unsicheren Situation, in einem Zelt, das wahrscheinlich im Winter einfach im Schlamm untergeht und komplett darauf angewiesen ist, dass Freiwillige einen versorgen, ist auch eine schreckliche Vorstellung.
Ja, absolut.
Und wenn du mit den Leuten gesprochen hast, ich glaube, diese Frage drängt sich einfach auch so ein bisschen auf. Hast du gefragt, warum die nach Großbritannien wollen?
Ja, habe ich tatsächlich. Das war hauptsächlich auch bei meinem ersten Besuch. Da habe ich mitgeholfen bei einer Verteilung von Sachspenden und wir haben dann auch so eine Station aufgebaut von Generatoren, damit die Handys geladen werden können. Und dann wurde ich eingeladen von einer Gruppe von Männern ausschließlich. Und wir haben dann zusammen Tee getrunken und so am Feuer gesessen. Und dann habe ich die das tatsächlich gefragt. Und das fand ich wirklich ganz interessant, dass als erstes haben sie gesagt, weil man da halt arbeiten kann, ohne Papiere. Und danach aber im Gespräch kam halt raus, dass sie das viele auch gar nicht so genau wissen, warum eigentlich. Also sie haben halt gehört, es gibt in Großbritannien die Möglichkeit zu arbeiten und deswegen wollen sie halt dahin und sie möchten dann natürlich nicht arbeiten. Fast alle, mit denen ich gesprochen habe, möchten gerne arbeiten, um ihrer Familie halt Geld zu schicken. Und dann haben sie mich dann so Sachen gefragt, wie teuer sind denn da Zigaretten und wie teuer ist Pommes? Und als ich das dann ungefähr gesagt habe, war dann so, so teuer ist das in England, ach ja, und wie ist das Wetter in England? Ja, es war, also klar, irgendwie ist es schon so eine traurige Unterhaltung, aber irgendwie war es auch so ein bisschen schön. Also es sind halt so zwei Seiten, ne? Einmal so diese totale Unwissenheit, und aber gleichzeitig so einfach so diese Aussicht zu haben, der Familie in der Heimat helfen zu können und dadurch halt so diesen krassen Mut auch zu haben und diese Stärke, das zu machen. Ich habe mir das dann immer so andersrum vorgestellt, wenn ich mir vorstelle, ich selber sei auf der Flucht und würde zum Beispiel, keine Ahnung, nach Äthiopien gehen, hätte ich ja auch gar keine Ahnung, wie es dort aussieht. Ne? Von daher ist, ne, weil man kann es ja denken, ach ja, das ist aber total naiv, aber so naiv ist es eigentlich gar nicht, weil, wie gesagt, ja, wenn ich nach Äthiopien müsste, wollte, hätte ich auch keine Ahnung.
Ja, voll der gute Punkt. Und gleichzeitig, so wie du es auch beschrieben hast oder wie man es auch liest, wie die französischen Behörden und die französische Polizei sich verhält, hat man natürlich als geflüchtete Person da in Calais auch nicht das Gefühl, dass Frankreich ein Staat ist, in dem man gerne Asyl stellen will und geschützt wird, oder?
Nee, gar nicht. Also Attraktivität und Anziehungskraft, dort zu bleiben, kann ich auf jeden Fall nicht bestätigen, dass es so ist. Nee, gar nicht.
Ja. Also vielleicht kannst du noch mal was sagen zu den Räumungen, weil die sind ja, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, durch irgendwie Posts von Hilfsorganisationen vor Ort, sind ja schon auch noch mal viel mehr geworden. Also dass quasi die Zelte evakuiert werden oder auch zerstört werden. Vielleicht kannst du noch mal sagen, ob du dem begegnet bist oder was darüber gehört hast.
Also ich selber war nie vor Ort, als es eine Räumung gab. Aber ich weiß, dass wirklich regelmäßig Räumungen stattfinden, wo den Menschen halt wirklich alles weggenommen wird. Die Zelte werden zerstört, die Planen werden zerschnitten, die Rucksäcke werden weggenommen. Und das passiert wirklich in ganz gezielten, regelmäßigen Abständen. Also ich habe letzte Woche mit meiner Partnerin vor Ort gesprochen und sie meinte, dass jetzt wohl in der nächsten Woche, wahrscheinlich oder in den nächsten Wochen, wird es wieder so eine riesengroße Räumung in Dunkirk geben. Und es gab halt auch vor kurzem schon eine, deswegen war das Camp, was ich damals gesehen habe, also damals im Oktober, das gab es gar nicht mehr, sondern es gab jetzt einen neuen Standort von dem größeren Camp. Und die Polizei war auch so invasiv und so sehr präsent, dass zum Beispiel so kleinere Pavillons oder einfach nur so Lagerfeuer, ne, wo Essen gekocht und verteilt wurde, gar nicht mehr da waren. Also, ne, also selbst organisiert von den Geflüchteten. Es gab wie so eine Art, in Anführungsstrichen, kleine Straße, da waren so verschiedene Buden aufgebaut. An der einen gab es, keine Ahnung, Sandwich, bei dem anderen anderes warmes Essen, Getränke, Süßigkeiten, so, wie so kleine Stände. Und die hat die Polizei so oft kaputt gemacht, dass es die jetzt gar nicht mehr gibt. Sondern es gab einfach nur noch so eine Brachfläche mit einem mittigen Lagerfeuer und drumherum halt. Die NGOs, die es geholfen haben und wie gesagt in der Mitte dann diese Spiele und diesen kleinen Friseursalon. Also ja, also kann man schon sehen, dass es sich innerhalb von wenigen Monaten auch immer ganz stark ändert. Also die Situation ist wirklich sehr, sehr beweglich, sage ich jetzt mal neutral. Aber die Polizeipräsenz ist super hoch und auch die Gewaltbereitschaft von der Polizei ist super hoch. Ja. Und es wird auch, was halt auch total erschreckend ist, ne, die Lebensumstände sind wirklich schon total beschissen, wenn man in irgendeinem Busch, auf irgendeinem Brachland oder neben der Autobahn halt irgendwie gezwungen ist zu leben, passiert es auch immer häufiger, gerade wenn wieder so größere Zeltstätten versucht werden aufzubauen, dann kommt die Polizei dann auch und mit Baggern, und dann werden die Zelte wirklich mit so riesengroßen Baggern weggefahren, und diese Brachfläche wird so gestaltet, dass man hinterher nicht mehr in der Lage ist, ein Zelt darauf aufzubauen. Also die wenigen Plätze, die es da gibt, werden dann auch noch so total zerstört.
Ja, also die Strategie ist dann halt wirklich, jede Art von Ansammlung von Zelten oder jede Art, die irgendwie zu einem Camp werden könnte, im Keim zu ersticken.
Ja.
Und also was ich daran immer besonders schlimm finde, also auch von unserer Perspektive natürlich und von den Hilfsorganisationen vor Ort, ist, was das für eine unglaubliche Ressourcenverschwendung ist, ne? Also, dass sie da ernsthaft hinkommen und die Zelte aufschlitzen. Es ist ja in Serbien nichts anderes. Die Zelte werden zerstört, die Schlafsäcke werden verbrannt oder aufgeschlitzt, Decken werden verbrannt. Also einfach, dass es nicht mehr möglich ist, diese Sachen zu benutzen. Aber es ist ja klar, es sind Hilfsorganisationen vor Ort, die Leute nicht erfrieren lassen werden und deshalb neue Schlafsäcke und neue Isomatten und neue Zelte verteilen. Das heißt, es ist einfach ein Teufelskreis quasi von Hilfsorganisationen geben Sachen aus, die Polizei zerstört, die Hilfsorganisationen geben neue Sachen aus. Und also allein wie viel Ressourcen und am Ende ist es ja einfach Geld, allein da drauf geht, dass man dann quasi diese Sachen ersetzt. Und natürlich werden wir immer weiter dafür kämpfen, dass sie ersetzt werden, weil diejenigen, die am Ende darunter leiden, sind halt einfach die hilflosen Menschen. Aber ja, das ist einfach unglaublich, weil das ist ja irgendwie auch offensichtlich, dass es nicht wirklich was bringt. Die Leute gehen nicht weg, deshalb die leben nur noch prekärer und nur noch schlechter sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach total absurd. Genau, abgesehen von der Ressourcenverschwendung, die da zwangsläufig stattfindet, ist es halt aber auch ein unglaubliche Berge von Müll, die da immer entstehen. Es gibt halt eh unendlich viel Müll dort, weil die Menschen halt gezwungen sind, in so prekären Situationen zu leben, und es gibt da auch keine ne, von staatlicher Seite aus irgendwelche gestellten Container, wo Müll reingeworfen werden könnte, sondern ne, der Müll fliegt halt einfach nur so rum, weil es halt wirklich einfach keinen Platz gibt, wo der Müll hin kann. Und nach so einer Räumung ist es nicht nur der Müll, sondern dann sind da halt auch Unmengen von zerstörten Planen und Zelten, und es sieht einfach ja richtig krass aus. Also es ist so ein riesengroßes Schlachtfeld sozusagen, was da hinterlassen wird. Und das halt dann auch immer wieder neu und dann immer an irgendwelchen anderen Stellen. Das ist schon ganz schön absurd.
Und das führt am Ende dann aber auch wieder dazu, dass die lokale Bevölkerung das natürlich total schlimm findet und da keinen Bock mehr drauf hat, dass irgendwie ständig ein neuer Platz zerstört wird und irgendwie am Ende ganz viel Müll übrig bleibt.
Ja, das ist so ein riesengroßer Teufelskreislauf sozusagen. Aber der halt, ne, also so übertrieben gesagt, staatlich organisiert ist.
Ja, absolut.
Ne, die, und das ist ja auch, finde ich, so das Perfide an der ganzen Situation. Weil es wäre überhaupt kein Problem, irgendwelche Müllcontainer irgendwo aufzustellen, wo die Menschen ihren Müll reinschmeißen könnten. Und wenn man sie in Ruhe lassen würde, in ihren Zelten, und sie nicht zerstören würde, dann gäbe es dieses Problem einfach gar nicht. Aber selbst ja, so low gelevelt eine Form von Hilfe anzubieten, gibt es halt leider einfach gar nicht. Und im Gegenteil, es wird dann nur noch schlimmer gemacht. Ja. Und dann die Bevölkerung steht natürlich nicht darauf, wenn alles total vermüllt ist und wenn das ganze Umland zerstört wird. Ja, ein riesengroßer Teufelskreislauf.
Aber vielleicht kannst du trotzdem, weil wir kommen jetzt langsam zum Ende, nochmal für unsere Zuhörerinnen sagen, was kann man tun? Also was können wir als einzelne Personen oder auch natürlich wir als Verein tun, um die Situation wenigstens minimal besser zu machen?
Ja, das kann ich gerne tun. Was auf jeden Fall immer gut ist, sind Sachspenden zu spenden. Also es werden immer Schuhe, Hosen, Pullis, T-Shirts gebraucht. Ich denke, das ist so sehr niedrigschwellig, was wir tun können. Oder mal Zelte aussortieren, Schlafsäcke, Isomatten. Aber was auch immer gut ist, einfach wenn die Zeit da sein sollte, einfach sich selber mal ein Bild von vor Ort zu verschaffen. Und die NGOs, die vor Ort sind, sind immer offen für jegliche Hilfe. Also selbst wenn es nur eine Woche oder zwei Wochen sind, also man kann wirklich einfach hinfahren, vor Ort sein, NGOs ansprechen und mithelfen. Kann auch gerne über unseren Verein organisiert werden. Ja, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen.
Voll gut, genau. Also wenn ihr was machen wollt, Sachen sammeln wollt für uns, dann meldet euch bei uns. Wenn ihr dorthin fahren wollt, meldet euch bei uns. Wir können euch connecten. Und ja, checkt, wir packen es an aus auf unseren Social-Media-Kanälen oder unsere Website. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber und können jede Unterstützung gebrauchen. Und ja, jetzt will ich eigentlich nur noch Danke sagen, Cordi, dass du hier im Podcast warst. Ich fand es total interessant, was du erzählt hast. Und ich finde, du hast auch einfach alles sehr eindrücklich geschildert, sodass ich mir jetzt auch ein bisschen mehr vorstellen kann, wie es dort ist. Und abgesehen davon, dass du hier warst, vielen Dank, dass du dich für diese Region engagierst und da immer wieder hinfährst und dafür sorgst, dass es nicht aus dem Blick gerät.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Okay, dann sage ich jetzt Tschüss an alle Zuhörerinnen. Danke, dass ihr mitgehört habt und hört beim nächsten Podcast wieder rein. Der kommt immer Mitte des Monats. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war's. Wir packen's an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.